Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der ich Sie herzlich begrüße. Ich bin Tina Hüttel. In Libyen herrscht ein blutiger Machtkampf, seit Diktator Gaddafi vor 8 Jahren gestürzt wurde. Aus den Kämpfen zwischen verfeindeten Milizen ist längst ein Stellvertreterkrieg geworden. Denn Libyen ist leider, wie man für die knapp 7 Millionen Menschen dort fast sagen möchte, Afrikas ölreichstes Land, weshalb zahlreiche Länder in dem Konflikt mitmischen. Trotz Waffenembargo heizen vor allem die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien den verheerenden Bürgerkrieg durch illegale Waffenlieferungen an. Das sickerte aus einem vertraulichen UN-Bericht durch. Unsere Korrespondentin Antje Passenheim stellt uns das kurz vor.
Die Länder schickten routinemäßig und manchmal ganz offen Waffen übers Mittelmeer an beide Kriegsparteien in Libyen. So heißt es in dem Bericht nach Informationen von Nachrichtenagenturen. Damit hätten die genannten Länder das geltende Waffenembargo der Vereinten Nationen unterlaufen. Sie würden beide Konfliktparteien in Libyen militärisch ausstatten und technisch unterstützen, unter anderem beim Einsatz von Kampfdrohnen.
Im UN-Sicherheitsrat will man nun Ende des Monats über die Ergebnisse des neuen Berichts beraten. Doch gibt es dort keine klare Linie, auch weil verschiedene Länder ihre schützende Hand über die jeweiligen Kriegsparteien in Libyen halten. Klar ist, während das Land mehr und mehr in Gewalt und Chaos versinkt und die Welt zusieht, leidet vor allem die Bevölkerung. Anne Almeling hat in Libyen den Alltag der Menschen begleitet.
Wie viel Geld passt in eine Schubkarre? In Libyen haben etliche Menschen zumindest eine Ahnung davon. Sie besitzen Schubkarren voller Geld. Und manche schieben die knallblauen Karren vor sich her, ruckelnd über das Kopfsteinpflaster, prall gefüllt mit Plastiktüten voller Geldscheinen. Zwischen Kaffeehaus und Moschee bleiben sie stehen. Hier befindet sich der Schwarzmarkt, mitten in der Altstadt von Tripolis. Dicht an dicht drängen sich Männer in größeren Gruppen, schirmen sich ab von Händlern und Passanten. Sie flüstern Zahlen, vergleichen Angebote, tauschen Geld. Libysche Dinar gegen Euro oder US-Dollar. Geldgeschäfte macht auch Muaz. Der 32-Jährige steht hinter der Theke eines kleinen Ladens.
Wir wechseln Währungen, wir machen Überweisungen.
Muaz' Kollegen zählen dicke Geldbündel. Wer ins Ausland reisen oder Waren einführen will, braucht statt des schwachen Dinars harte Währung. Geldwechsler ohne Lizenz haben es hier leicht. Der Unterschied zwischen dem offiziellen Wechselkurs und dem höheren auf dem Schwarzmarkt bestimmt ihren Gewinn.
Die Händler gehen nicht zur Bank, um Geld zu überweisen, sondern sie kommen zu uns.
Finanzgeschäfte werden auf dem Schwarzmarkt abgewickelt und nicht direkt gegenüber. Dort steht die libysche Zentralbank. Doch das Kreditinstitut hat kaum noch Geld. Viele Libyer horten ihr Vermögen zu Hause, weil sie den Banken nicht trauen. Andere haben gar kein Bargeld. Sie müssen stundenlang Schlange stehen, um nur geringe Summen abzuheben und warten oft umsonst. Das Finanzwesen ist aus den Fugen geraten. 8 Jahre nach dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi herrscht Chaos in Libyen. Der Staat im Norden Afrikas, sagen hier viele, sei gescheitert. Weil er seinen Bürgern nicht biete, was sie bräuchten. Bargeld, Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit, Arbeit, medizinische Versorgung. Ein großes Pflaster klebt unter dem Kinn des jungen Mannes. In Jogginghose und Poloshirt schlendert er über den Klinikflur, wirkt ein bisschen benommen. Erst am Vortag wurden er und seine Kameraden in das Krankenhaus am Rande der Hauptstadt Tripolis eingeliefert, manche schwer verletzt.
Ich wurde am Hals verwundet. Ein Splitter hat mich getroffen. Zum Glück war es nicht so schlimm.
Seinen Namen will der 33-Jährige nicht preisgeben, auch nicht aus welcher Gegend er stammt. Aus Sicherheitsgründen.
Wenn Gott will und meine Wunde geheilt ist, werde ich wieder an die Front zurückkehren.
Der Patient gehört zu einer bewaffneten Gruppe, von denen es viele gibt in Libyen. Die meisten gründeten sich 2011 und gingen gegen Gaddafi vor. Seit seinem Sturz kämpfen die Milizen gegeneinander. Einige unterstützen die international anerkannte Regierung in Tripolis. Sie wurde 2015 mit Hilfe der Vereinten Nationen gebildet. Andere kämpfen auf der Seite von Khalifa Haftar. Der wohl mächtigste Milizenführer Libyens stammt aus dem Osten des Landes und will die Regierung in Tripolis nicht anerkennen. In den vergangenen Monaten eroberte er weite Teile im Osten und Süden des Landes und rief zu einer Offensive auf Tripolis auf.
Ihr heldenhaften Soldaten, jetzt hat die Stunde geschlagen Und die Zeit der großen Eroberung ist gekommen. Rückt vor, voller Vertrauen auf Gott, und betretet die Stadt in Frieden. Für die, die Frieden wollen.
Unzählige Geschosse sind seither in der Hauptstadt eingeschlagen, zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Tripolis ist so gut wie umzingelt und damit das Gebiet, das die international anerkannte Regierung beherrscht. Eine reguläre libysche Armee, die Haftar etwas entgegensetzen könnte, gibt es nicht. Eine Folge des langjährigen Chaos im Land. Überfälle, Entführungen, Menschenhandel sind alltäglich. Die Milizen, die mit der Regierung verbündet sind, wollen Haftars Vormarsch stoppen. Viele Männer haben sich ihnen angeschlossen, wie der junge Patient im Krankenhaus.
Die meisten von uns haben keine militärische Erfahrung. Wir sind normale Kämpfer. Wir kämpfen für unser Land. Wenn Gott will, wird alles gut.
Von den Fenstern im dritten Stock des Krankenhauses aus sind Rauchwolken zu sehen. Die Einschläge rücken näher. Der verletzte Kämpfer gibt sich trotzdem zuversichtlich.
Möge Gott die Märtyrer selig haben, die Verletzten schnell genesen lassen und uns helfen, Geduld zu haben. Wenn Gott will, kommt der Sieg bald.
Nachts, wenn der Lärm des Straßenverkehrs abflaut, sind die Gefechte kilometerweit zu hören. Auch in Palm City, einem Hochsicherheitskomplex direkt an der Küste. Hinter dicken Mauern und Stahltoren, bewacht von Sicherheitskräften, residiert der Innenminister. Vor seiner Villa mit Blick aufs Meer stehen gepanzerte Geländewagen. Fatih Bashagha gilt als einer der mächtigsten Männer in Tripolis. Er versucht, die verschiedenen Milizen, auf die sich die Regierung stützt, in staatliche Strukturen einzubinden.
Wir wollen, dass keine einzige Miliz die Regierung oder den Staat kontrolliert, bekämpft oder sich in deren Angelegenheiten einmischt. Keine Miliz und kein Diktator. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Ziel.
Mit Diktator meint Bashagha Milizenführer Khalifa Haftar. Der Innenminister macht keinen Hehl daraus, dass die Regierung in Tripolis darauf setzt, ihren mächtigen Gegenspieler zu besiegen. Verschiedene Staaten wollen den Konflikt befrieden, etwa die Bundesrepublik Deutschland. Außenminister Heiko Maas hat deshalb jüngst Gespräche in Tripolis geführt. Vermittler aus unterschiedlichen Ländern haben immer wieder Kompromisse zwischen der international anerkannten Regierung und Khalifa Haftar vorgeschlagen. Doch die lehnt Innenminister Fatih Bashagha ab.
Haftar und seine Familie wollen das Land beherrschen. Haftar will die gleiche Rolle spielen, die Muammar al-Gaddafi früher gespielt hat. Er will ihn kopieren. Er ist sogar schlimmer als Gaddafi. Denn Gaddafi hat seine eigenen Entscheidungen getroffen. Haftar dagegen steht unter dem Einfluss von anderen Ländern. Er will aus dem unabhängigen Libyen einen Vasallenstaat machen.
Tatsächlich erhält Haftar Unterstützung aus dem Ausland, auch von Staaten, die offiziell hinter der international anerkannten Regierung stehen. Von Frankreich zum Beispiel, das sich für Bodenschätze in der Region interessiert. Von Ägypten und von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ägypten und die Emirate sehen in Haftar einen Verbündeten im Kampf gegen die Muslimbruderschaft. Sie werfen der Regierung in Tripolis vor, Hilfe von der Türkei und Katar anzunehmen. Von Regionalmächten also, die der Muslimbruderschaft und anderen Islamistengruppen nahestehen. Dass Haftar große Gebiete in Libyen unter seine Kontrolle bringen konnte, hat aber noch einen weiteren Grund. Viele Menschen im Osten und Süden des Landes akzeptieren seinen Vormarsch, weil sie sich von der Regierung in Tripolis vernachlässigt fühlen. Innenminister Bashagha ist sich dessen bewusst.
Die Libyer im Osten des Landes sind sehr wichtig für uns. Ihre Forderungen, ihre Vorschläge. Wir wollen mit ihnen nach einer Lösung suchen. Aber nicht mit Haftar. Denn Haftar weiß nur, wie man tötet, kämpft und zerstört. Er weiß nicht, was Frieden ist oder wie man ein Land aufbaut.
Das gelingt auch der international anerkannten Regierung nicht. Sie verteilt zwar das Geld, das dank der Ölförderung stetig in die Staatskasse fließt, aber sie ist auf Milizen angewiesen. Die haben auch die Grenzen unter sich aufgeteilt und kontrollieren die Routen für Menschenhändler. Schon seit Jahren ist Libyen eines der wichtigsten Transitländer für Flüchtlinge und Migranten aus afrikanischen Ländern. Die Behörden sind überfordert. Hunderttausende Migranten sollen Hilfsorganisationen zufolge in Libyen gestrandet sein. Regelmäßig legen Boote mit Migranten von der libyschen Küste ab, mit Kurs auf Europa. Die libysche Küstenwache versucht, ihre Flucht zu verhindern und die Menschen zurück an Land zu bringen. Einzelne Staaten der Europäischen Union helfen der Küstenwache dabei. Eine umstrittene Unterstützung. Migranten aus dem Mittelmeer zu bergen, sei keine einfache Aufgabe, sagt Brichel Amar Abdelbari, Kommandeur der ersten Flotte.
Die Flüchtlinge sehen uns mal als ihre Retter, wenn sie sich in einer sehr schwierigen Situation befinden, und mal als die Zerstörer ihres Traums, nach Europa zu gelangen. Sie spüren meist nicht, in welche Gefahr sie sich bringen.
Staatliche Kontrollen oder eine staatliche Ordnung gibt es nicht. Der frühere Langzeitherrscher Gaddafi hatte das Land diktatorisch regiert. Nach seinem Sturz wurde wenig Neues geschaffen, weil das Chaos jede Entwicklung überholte. Ein Zustand, der auch vielen Libyern zu schaffen macht. Kuchen ist Laila Al-Essawis Leidenschaft. Sie serviert ihren Gästen große Stücke, gießt süßen Tee in kleine Gläser und nimmt im Wohnzimmer Platz, allerdings nicht in ihrem eigenen. Seit Monaten lebt die Mitvierzigerin mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern im Haus ihrer Schwester im Zentrum der Stadt. Ihr eigenes Haus haben die vier schon lange nicht mehr betreten, weil es am Stadtrand von Tripolis zu gefährlich ist.
Die Schusswechsel und die Mörsergranaten, die in unserer Nähe detonierten, haben uns so schockiert, dass wir nicht mehr in den Garten gehen oder in der Tür stehen konnten. Deshalb haben wir beschlossen, zu fliehen.
Die Gegend, in der ihr Haus steht, ist umkämpft. Mal rücken Haftars Einheiten vor, dann erobern die Milizen der Regierung das Gelände wieder zurück. In den vergangenen Wochen sind die Gefechte immer näher an die Hauptstadt herangerückt.
Wir hören die Einschläge nicht mehr nur einmal im Monat oder einmal in der Woche, sondern dutzende Male am selben Tag. Manchmal sind die Detonationen so stark, dass wir wissen, das war in der Nähe. Wir haben uns schon daran gewöhnt.
Sorgfältig zubereitete Snacks, frisch gepresste Säfte, duftender Kaffee. Ein paar Kilometer weiter haben Khaula und ihre Freundin gerade ihr Mittagessen beendet. Die beiden Studentinnen sitzen in einem Bistro mit Blick aufs Mittelmeer. Sanfte Wellen schwappen ans Ufer, die Sonne scheint. Der Ort ist idyllisch, doch im Hintergrund lauert der Krieg.
Angst haben wir nur, wenn wir Raketen in der Nähe hören. Aber die sind schon Teil unseres Alltags geworden. Das Leben muss weitergehen. Wir wissen, dass wir jederzeit sterben können.
Viele Einwohner von Tripolis haben mindestens einen Verwandten, Freund oder Bekannten, der bei den Gefechten ums Leben gekommen ist. Ein junger Mann im Bistro erzählt, dass bei Kämpfen in der vergangenen Nacht gleich drei Bekannte von ihm gestorben seien. Wieder einmal. Facebook sei wie ein Friedhof, voller Accounts von Menschen, die nicht mehr leben. Der junge Mann überlegt, Libyen zu verlassen. Auch Khaula macht sich Sorgen.
Die aktuelle Situation ist instabil. Es gibt Krieg und Probleme, gerade hier bei uns in Tripolis. Es herrscht viel Ärger unter uns Jugendlichen. Wir haben kein gutes Bildungssystem, kein gutes Gesundheitssystem, kein gutes Leben.
Trotzdem will Khaula in Libyen bleiben. Sie und ihre Familie gehören zur Mittelschicht, zahlen die Studiengebühren für Khaulas private Universität und fliegen, wenn es sein muss, für einen Arztbesuch nach Tunesien. Doch viele Libyer können sich das nicht leisten. Sie leiden zunehmend unter dem Krieg. Einer, der Libyen den Rücken gekehrt hat, ist Hosni Bey. Er gilt als Libyens erfolgreichster Geschäftsmann, lebt aber im Ausland, vermutlich in Europa. Hosni Bey ist nur über WhatsApp erreichbar.
Es gibt viele Gründe, warum ich nicht in Libyen bin. Der wichtigste ist, dass ich mit keiner Seite in Verbindung gebracht werden will. Ich stamme aus Benghazi. Aber wenn ich in Benghazi bin, glauben die Leute in Tripolis, ich sei für Haftar. Und wenn ich in Tripolis bin, meinen die Leute in Benghazi, ich stünde der international anerkannten Regierung, den Muslimbrüdern und den Milizen nahe. Aber ich will von keiner Seite vereinnahmt werden.
Hosni Bey hat den Familienbetrieb seines Vaters in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Unternehmen ausgebaut, das in zahlreichen Bereichen Geschäfte macht. Im Einzelhandel, in der Immobilienbranche und in der Ölindustrie zum Beispiel. Aus der Politik hält sich Hosni Bey heraus. aber er hat eine klare Meinung.
Der Krieg in Libyen ist ein Wirtschaftskrieg, kein politischer und auch kein Stammeskrieg, wie es oft heißt.
Die unterschiedlichen Wechselkurse für harte Währung hätten Haftar und seine Verbündeten zum Marsch auf Tripolis veranlasst, meint Bay. Denn Haftar und seine Anhänger im Osten des Landes müssten US-Dollar teuer kaufen, während die Regierung in Tripolis sie für viel weniger Geld bekommt, zumindest wenn sie sie für Regierungsgeschäfte und Subventionen tauschen. Um den Krieg zu beenden und künftige Konflikte im Keim zu ersticken, hat Bay einen Vorschlag.
Der Wechselkurs muss vereinheitlicht werden. Und Subventionen sollen nicht in Form von Waren, sondern in Form von Geld verteilt werden. Sonst wird es immer einen Grund geben, weiter Krieg zu führen.
Eine Möglichkeit wäre, den Schwarzmarkt zu zerschlagen. Doch das könnte nur ein Staat, der funktioniert. Mit Kräften, die dem Staat unterstehen und nicht den Milizenchefs. Ohne staatliche Ordnung ist es selbst für erfolgreiche Unternehmer wie Hosni Bey schwierig, in Libyen Geschäfte zu machen. Schon die Einreise ist ein Risiko. Seit Anfang September ist der Flughafen Mitiga in Tripolis fast durchgehend geschlossen, weil er immer wieder beschossen wird.
Das war Anne Almeling aus Libyen. Dort herrschen, wie wir gehört haben, regionale Milizen, die sich untereinander bekriegen. Offiziell gibt es die anerkannte Regierung in Tripolis. Ich habe unseren Korrespondenten aus der Region, Björn Blaschke, gefragt, wie viel Einfluss diese noch hat und von wem sie wirklich in der UN noch unterstützt wird.
Naja, Fayez Sarraj und seine international anerkannte Regierung haben nicht allzu großen Einfluss, das muss man, glaube ich, sagen, wobei sie offiziell eben von der gesamten Staatengemeinschaft anerkannt ist, diese Führung in Tripolis im Westen des Landes. Sie bekommen zusätzlich noch Hilfe von der türkischen Regierung, sagt man, wie auch von der Führung in Katar. Und wir haben auf der anderen Seite den Milizenchef Khalifa Haftar, der wiederum unterstützt wird von Ägypten, von den Vereinigten Arabischen Emiraten, von Frankreich. Da muss man sagen, dass das etwas seltsam ist. Ich ordne das jetzt einfach mal direkt frecherweise ein. Auf der einen Seite gibt es eine international anerkannte Regierung in Tripolis, wie gesagt, um Fayez Sarraj. International anerkannt heißt, dass eben Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und auch Frankreich eigentlich Fayez Sarraj und seine Führung unterstützen sollten. Aber hintenrum unterstützen sie sozusagen noch Khalifa Haftar, der dann wiederum mithilfe dieser Unterstützer eben auch Krieg führt gegen Fayez Sarraj in Tripolis.
Das Wie kommt das? Um was geht's da? Öl? Also ist das das Thema?
Es sind natürlich auf jeden Fall Partikularinteressen. Die einen Interessen in Ägypten sehen so aus, dass man sagt, Khalifa Haftar gilt als Garant gegen die Islamisten, was etwas fragwürdig ist, weil Khalifa Haftar auch durchaus salafistische Organisationen oder Milizen unter seiner Führung vereint hat, zusammen mit anderen Milizen. Darum geht es Ägypten insbesondere, darum geht es auch den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und Frankreich hat ganz klar Rohstoffinteressen. Rohstoffinteressen nicht unbedingt in Libyen, sondern außerhalb Libyens in den angrenzenden Subsahara-Afrika-Staaten. Da hat Frankreich zum Teil eigene Truppen stationiert, aber eben um die sozusagen von der Rückseite auch noch zu stützen und zu stärken, unterstützt Frankreich wiederum Khalifa Haftar, der Krieg führt, wie gesagt, gegen Fayez Sarraj in Tripolis. Also es geht da um ganz unterschiedliche Interessen, aber die führen mit dazu, dass es eben eine Verlängerung dieses Krieges gibt.
Haftars Armee kontrolliert ja inzwischen auch die meisten Ölquellen. Heißt das, er sitzt damit automatisch auch am längeren Hebel und wird sich da durchsetzen?
Tatsächlich ist es so, dass dieses Öl immer noch trotz der Konflikte geteilt wird. Oder was heißt geteilt wird? Das ist der nationalen Ölgesellschaft sozusagen unterworfen, sodass alle davon profitieren. Das war zeitweilig anders. Aber es ist momentan so, dass man, soweit ich weiß, das sich tatsächlich teilt. Also die Einkünfte sollen allen Libyern zugutekommen.
Es gab jetzt gerade Anfang der Woche wieder einen verheerenden Luftangriff auf eine Lebensmittelfabrik in Tripolis. 10 Menschen sind dabei getötet und viel weitere verletzt worden. Der UN-Sonderbeauftragte spricht sogar von einem Kriegsverbrechen. Wer steckt da dahinter?
Man geht nicht davon aus, dass Fayez Sarraj und seine Leute Luftangriffe fliegen in Tripolis selbst, sondern das sind normalerweise Angriffe, die von außen kommen und dann eben im Zweifel tatsächlich von der sogenannten libyschen nationalen Armee, also der Miliz, die Khalifa Haftar führt. Mit Sicherheit kann man das alles noch nicht sagen. Und das wird wahrscheinlich Teil einer Untersuchung werden.
Wer kann denn diesen Krieg überhaupt noch beenden?
Ja, das Problem ist, glaube ich, bei allem, eigentlich könnte es Khalifa Haftar beenden, indem er sagt, ich ziehe mich jetzt wieder zurück. Er hat ja nun mal Tripolis mehr oder weniger belagert. Er könnte sich zurückziehen und sagen, ich höre auf. Nur dann würde er natürlich diesen Krieg verlieren, denn er stünde dann vor seinen Leuten als tatsächlich derjenige da, der sich zurückzieht. Das wird also wahrscheinlich nicht passieren. Man kann letztlich nur versuchen, von internationaler Seite Druck auszuüben. Das kann man versuchen, indem man eben die Unterstützer von Khalifa Haftar in ihre Grenzen verweist und darauf verweist tatsächlich, dass es von Seiten der Vereinten Nationen eine anerkannte Regierung gibt. Letztlich ist es so, dass wenn die Unterstützung ausbliebe, ihm dann auch irgendwann rein praktisch wahrscheinlich die Munition ausginge und er es einfach nicht mehr könnte.
Kommen wir mal zu einer ganz anderen Unterstützung. Es geht ja auch in der Reportage, die wir gehört haben, darum, dass Libyen eins der wichtigsten Transitländer für Migranten und Flüchtlinge aus Afrika ist. Wir können mal exemplarisch einen Sudanesen hören, der vor dem Bürgerkrieg dort geflohen ist und nun in Libyen gestrandet ist. Hören wir mal ganz schnell rein.
Ziel meiner Flucht war es nicht, in Libyen zu bleiben. Ich will meine Kinder, wie auch immer, nach Europa bringen. Das ist meine Absicht, trotz aller Schwierigkeiten. Die sind mir schon bewusst, aber ich stehe zu meiner Entscheidung. Mein Ziel ist Europa.
Der Traum Europa. Viele wollen also weiter, sind da aber gestrandet. Welche Abmachungen gibt es denn da aktuell zwischen Europa und Libyen, was die Flüchtlinge angeht?
Naja, Abmachungen gibt es sozusagen auf der bilateralen Ebene. Also Libyen wird unterstützt von einzelnen europäischen Staaten, dass die Küstenwache gestärkt wird. Wie da im Einzelnen die Abmachungen aussehen, das ist immer so ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, wischiwaschi. Also man muss sich klar machen, was da passiert. Dieser Flüchtling aus dem Sudan zum Beispiel, den wir gerade gehört haben, der macht sich auf den Weg. Besteigt ein von Schleppern organisiertes Schlauchboot, fährt los mit vielen anderen Migranten zusammen und wird dann auf offener See aufgebracht. Dann werden diese Migranten zurückgebracht ans Ufer und landen dann normalerweise in einem der sogenannten Detention Camps. Detention Camps, so nennen das die Vereinten Nationen. Das heißt, es sind Internierungslager. Man kann auch von Gefangenenlagern sprechen. Also ich war in zwei dieser Lager drin. Die Situation da ist verheerend gewesen zu dem Zeitpunkt, als ich da war. Ich habe zum Beispiel eine Frau gesehen, um nur einmal zu demonstrieren, wie es die gesundheitliche Lage ist in diesen Lagern. Eine Frau war komplett wie von so einem weißen Store überzogen, also so einem ganz dünnen weißen Vorhang. Und als ich dann fragte, was die hat, hieß es einfach nur, es ist das, was man im Volksmund Krätze nennt, also Milbenbefall. Es gibt die eine oder andere Hilfsorganisation, die da mal vorbeischaut, um solche Fälle zu behandeln. Aber de facto ist diese Frau damit alleine mit dieser Krankheit oder mit diesem Befall und liegt zwischen hunderten anderen Frauen auf dem nackten Boden mit einer dünnen Matratze noch beglückt sozusagen und vegetiert da vor sich hin oder fristet da ihr trauriges Dasein. Also das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, wo ich sagen würde, das sind wirklich unmögliche Zustände. In Europa sagt man dann sehr häufig, naja, es gibt da ja Flüchtlingslager, wir schieben wir dahin Leute einfach wieder ab. Aber die, die man eben abschieben würde, würden in diesen Detention Camps landen.
Diese Abmachungen auf bilateraler Ebene, beziehen Sie dich, also sind die finanzieller Natur dann oder?
Ja, das kostet natürlich alles was. Es gibt Ausbildungen. Beispielsweise, also die Italiener haben, soweit ich weiß, Küstenwachenangehörige ausgebildet. Dabei geht es dann eben auch tatsächlich um Umgang humanitärer Art. Es geht auch darum, dass ihnen tatsächlich Boote zur Verfügung gestellt worden sind. Aber ich will auch da nochmal darauf hinweisen, man weiß nie so genau, wer eigentlich die Mitglieder dieser Küstenwache sind. Also zum Teil gehören die mit zu Milizen. Oft sind diese Milizen oder das, was wir Milizen nennen, nichts anderes als kriminelle Banden, die selber in das Schleusergeschäft verwickelt sind oder in andere Geschäfte. Insofern finde ich das immer relativ fragwürdig, wenn es heißt, die werden da unterstützt.
Sie haben gerade schon die Hilfsorganisationen, die dann zum Teil Zugang manchmal haben zu diesen Internierungslagern, erwähnt. Ärzte ohne Grenzen hat kürzlich jetzt wieder gefordert, diese also im Mittelmeer gerettete Migranten nicht mehr nach Libyen zurückzubringen, sondern nach Europa dann zu schiffen. Ist das realistisch? Wer muss das umsetzen?
Naja, umsetzen müssten das selbstverständlich europäische Politiker, die sagen, okay, wir nehmen diese Leute auf, wir nehmen es nicht hin, dass die in diesen Internierungslagern landen. Das ist natürlich auf europäischer Ebene extrem schwer durchzusetzen. Also wir sehen das ja an den ganzen Diskussionen, die seit dem sogenannten Dublin-Prozess geführt werden, wo es darum ging, wer nimmt welche Kontingente auf und so weiter, also Flüchtlingskontingente. Das ist alles sehr schwer durchzusetzen. Andererseits muss man sich natürlich immer fragen, kann man das tatsächlich mit seinem Gewissen vereinbaren, dass man Leute dahin wieder zurückschickt nach Libyen? Also in ein Land, in dem momentan Krieg geführt wird, in ein Land, in dem Lager sind, die wir in Europa gerne als Flüchtlingslager bezeichnen, die aber de facto nichts anderes als Gefangenenlager sind. All das muss man abwägen. Es gibt Programme von Seiten der Vereinten Nationen, die mitorganisieren, dass beispielsweise Leute aus dem Niger, soweit ich weiß, aus dem Niger, wieder in ihre Heimat zurückgebracht werden. Und da sind ein paar Flugzeuge bereits gegangen von Tripolis aus. Da gibt es Versuche auf dieser Ebene von Seiten der Vereinten Nationen, aber das ist alles noch sehr in den Anfängen. Und wie gesagt, man muss sich immer fragen, wie weit das eigentlich von Erfolg gekrönt sein kann in einer Situation, in der Krieg herrscht.
Das war Björn Blaschke, unser Korrespondent für die Region Libyen. Und auch ich verabschiede mich für heute aus der Weltzeit. Mein Name ist Tina Hüttel. Und wenn Sie eine Idee haben für uns, für ein Auslandsthema, das Ihnen am Herzen liegt, das zu kurz kam in diesem Jahr und worüber Sie gerne mehr erfahren wollen, schreiben Sie uns bitte Ihre Vorschläge an weltzeit@deutschlandradio.de. Wir werten alles aus und werden dann kurz vor Weihnachten Ihre Wunsch-Weltzeit senden.